Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich setze auf das Pferd,
sagte Kaiser Wilhelm II. Im Jahre 1903.
Es gibt nicht das geringste Anzeichen dafür, dass wir jemals Atomenergie entwickeln und nutzen könnten,
sagte Physiker Albert Einstein 1932.
Es gibt keinen Grund, warum Privatleute einen Computer benutzen sollten,
sagte der IT-Spezialist Ken Olsen 1977. Sie alle täuschten sich, weil sie in dem, was sie sich vorstellen konnten, ganz Kinder ihrer Zeit waren, wie wir entschuldigend sagen. Sie wurden von der Geschichte widerlegt und ihre Zitate dürfen im Rückblick getrost belächelt werden.
Prognosen zu erstellen ist eine heikle Angelegenheit, vor allem was die Zukunft betrifft,
sagte augenzwinkernd Mark Twain, der amerikanische Schriftsteller und Satiriker. Er meinte damit nicht nur jene Veränderungen unseres Lebens, die von der Erfindung neuer technischer Geräte herbeigeführt werden, sondern auch kulturelle Transformationen, die scheinbar ohne konkreten Anlass irgendwie in der Luft liegen. Gesellschaftliche Veränderungen, deren Ursache und Antrieb kaum präzise feststellbar sind. Kollektive Stimmungen, Mehrheitsmeinungen, Trends und Moden, die wir mit dem Sammelbegriff Zeitgeist beschreiben.
Zeitgeist, das ist ein Geist, der die herrschenden Trends einer bestimmten Epoche ausmacht. Das, was in der Gegenwart und in der Gesellschaft so den Mainstream repräsentiert. Und wenn ich von Geist spreche, dann meine ich jetzt nicht Geister im spiritistischen Sinne, sondern wir kennen das ja, dass man etwa spricht vom Geist eines Hauses, von einer Atmosphäre, könnte man sagen, einem bestimmten Klima, das in einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft herrscht.
Sagt Professor Ulrich Körtner vom Institut für Systematische Theologie und Religionswissenschaft an der Universität Wien. Diesen Zeitgeist zu beeinflussen oder kritisch zu kommentieren, hat unter Kirchenoberen, Theologen und christlichen Aktivisten eine 2000-jährige Tradition. Die Kirchen wären für die Politik, die Kultur und die Gesellschaft immer schon gerne das gewesen, was Analysten für die Wirtschaft sind. Beratende Beobachter, verlässliche Prognostiker. Meist jedoch waren fromme Leute überzeugt, dem Zeitgeist widerstehen zu müssen, beklagt Johanna Rahner. Sie ist Professorin für katholische Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Tübingen.
Das ist diese negative Konnotation, die der Zeitgeist hat. Wo man merkt, man würde gerne Dinge behalten, die sich verändern und sehnt sich nach Dingen zurück, die angeblich früher besser waren und heute nicht mehr sind. Und heute hat alles sozusagen, es geht den Bach runter.
Für diese Haltung gibt es aber handfeste biblische Gründe, erinnert Professor Ulrich Körtner.
Paulus sagt, man sollte sich nicht einfach der Welt und ihren herrschenden Meinungen gemein machen, sondern der christliche Glaube und die Nachfolge steht bisweilen dann auch quer zur Welt.
Was oder wen diese Nachfolger von Jesus genau meinten, wenn sie abfällig vom Geist der Welt sprachen, müsste für beinahe jedes Zitat einzeln untersucht werden, meint Isolde Karle, Professorin für praktische Theologie an der Evangelischen Fakultät der Universität Bochum. Denn in der Bibel kommen Worte wie gesellschaftliches Klima oder Zeitgeist gar nicht vor.
Den Begriff Zeitgeist gibt es nicht. Der ist ja erst im 18. Jahrhundert entstanden. Da zum ersten Mal, glaube ich, bei Herder irgendwie aufgetaucht. Aber natürlich der Sache nach beschäftigt sich das Neue Testament und die ersten Christen immer wieder mit der Frage, inwieweit passen wir uns den sozialen Gegebenheiten, der sozialen Umwelt an und wo distanzieren wir uns bzw. versuchen wir, diese Umwelt auch zu transformieren und zu verändern. Wir haben im Neuen Testament auf der einen Seite die Aufforderung, stellet euch nicht dieser Welt gleich, also Distanznahme von der Welt. Aber auf der anderen Seite kann Paulus auch sagen, er wird den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Sklaven ein Sklave und so weiter. Also sozusagen Anpassung an ganz unterschiedliche Milieus, Lebensformen, Herkünfte um des Evangeliums willen.
Dass die frühe Christenheit rund 300 Jahre lang zwischen Abgrenzung und Anpassung zum Zeitgeist lavierte, lag an einer Prognose, die von der Geschichte widerlegt wurde.
Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn mit seiner Königsherrschaft haben kommen sehen,
sagte Jesus von Nazareth seinen Jüngern. Das weckte logischerweise ihre Erwartung, noch zu Lebzeiten den Beginn eines messianischen Friedensreiches auf Erden mitzuerleben. Aber statt des wiederkommenden Erlösers kamen jahrhundertelang grausame Christenverfolgungen durch die römischen Gottkaiser. Dass einer von ihnen, Kaiser Konstantin, im Jahre 313 den christlichen Glauben zur Staatsreligion erheben würde, das hatte niemand prognostiziert. Wenn plötzlich der Mainstream christlich ist und 100% der Einwohner einer Stadt getaufte Kirchenmitglieder sind, und das war ja bis zur Epoche der Aufklärung rund 1500 Jahre lang der Fall, wer ist denn dann die Welt, der man widerstehen sollte?
Gibt es keine. Also das Christentum ist allumfassend.
Sagt, so kurz wie klar, die Fachfrau für katholische Kirchengeschichte, Johanna Rahner. Und die evangelische Isolde Karle fügt hinzu?
Das ist eine gute Frage, aber es ging natürlich mit erheblichen Glaubwürdigkeitsverlusten einher. Es war dann halt wirklich eine Massenkirche, Massentaufen, wo nicht so sehr entscheidend war, was jemand glaubt oder nicht glaubt und wie jemand lebt oder nicht lebt.
Solche Indifferenz den Ansprüchen des Evangeliums gegenüber rief Protest hervor, zu allen Jahrhunderten. Die Zeichen der Zeit richtig deuten, den Zeitgeist treffend erkennen und kommentieren. Menschen mit dieser Begabung bezeichnet die jüdisch-christliche Tradition als Propheten, womit nicht Wahrsager und Hellseher gemeint sind, wohl aber hellsichtige Beobachter und scharfsinnige Analysten ihrer Gesellschaft. War die Bevölkerung identisch mit der Gemeinde der Getauften, agierten die prophetischen Zeitgeistkritiker automatisch als Reformer oder Revolutionäre ihrer Kirche. Das lobt ausgerechnet die Professorin für katholische Dogmatik, Johanna Rahner.
Ich glaube, es ist ganz gute Tradition, dass die Propheten auch immer kämpferische Gestalten sind, die sich auch durch den Widerspruch nicht irritieren lassen, sondern die ganz konkret auch den Finger auf die Wunde, auf konkrete Situationen legen, die nach ihrer Interpretation nicht mit dem Sinn des Christentums oder der Kirche übereinstimmen. Und es hat der Kirche eigentlich ganz gut getan, immer wieder solche Personen, solche Persönlichkeiten zu haben.
Wenn sie denn nicht exkommuniziert, verbannt oder gar verbrannt wurden, wie Johann Hus in Konstanz 1415 zum Beispiel. Vorbilder im Glauben wurden die allermeisten prophetisch Wegweisenden erst posthum. Dadurch nämlich, dass die Nachwelt sie als Kinder ihrer Zeit ernst nahm, gleichzeitig aber das zeitlos Gültige ihrer Worte und Taten erkannte und anerkannte. Martin Luther im 16. Jahrhundert hatte nichts dagegen, dass Hexen, Juden und Wiedertäufer verbrannt werden. Seiner Lehre von der Rechtfertigung des Menschen durch Gott, allein aus Gnade und Glaube aber, tut das keinen Abbruch. Ulrich Körtner?
Die Geschichte lehrt uns, ohne solche prophetischen Gestalten, die als Querdenker, als unbequeme Kritiker aufgetreten sind, wäre es um die Kirche in ihrer Geschichte, aber auch um die Gesellschaft oftmals schlecht bestellt gewesen.
Machen wir die Probe aufs Exempel und springen in die jüngere Zeitgeschichte. Zwei SPD-Politiker und populäre Referenten evangelischer Kirchentage sind skeptisch bis heftig ablehnend gegenüber der Atomenergie und der Atomlobby. Sie heißen Johannes Rau und Erhard Eppler. Es sind die späten 70er Jahre. FDP und CDU, aber auch etliche Bischöfe beider Volkskirchen, belächeln ihre Bedenken als wollsockig, wenn nicht gar energiepolitisch steinzeitlich. 1986 aber explodiert Tschernobyl und verstrahlt halb Ost- und Nordeuropa. 2011 beginnt die bis heute nicht gestoppte Kernschmelze im japanischen Fukushima. Und was das marode Kernkraftwerk Fessenheim der badisch-elsässischen Region noch alles beschert, steht dahin. Waren Rau und Eppler prophetisch im Sinne der Zeitgeistkritik? Professorin Isolde Karle ist vorsichtig.
Die Genannten haben hier in sehr vorausschauender Weise gesehen, was wegweisend wäre und wichtig wäre für diese Gesellschaft. Das will ich gar nicht einschränken. Ich sage nur, es ist riskant. Es kann halt im Nachhinein auch anders aussehen. Und es kann halt auch sein, dass man sagt, Mensch, damals habe ich das so gesehen, heute würde ich das eben anders beurteilen. Und prophetisch heißt ja, dass etwas ausgesprochen wird, was noch nicht klar am Tage liegt, also was noch nicht für alle sichtbar ist.
Für alle sichtbar aber war der Fall der Mauer 1989, das Ende des atomaren Rüstungswettlaufs der zwei Weltmächte des Kalten Krieges. Ein katholischer Schriftsteller und eine evangelische Theologin blockieren mit Tausenden von Demonstranten das Depot der US-amerikanischen Pershing-2-Atomraketen in Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd. Sie heißen Heinrich Böll und Dorothee Sölle. Es ist der Herbst 1983. Für den amtierenden Bundespräsidenten Karl Karstens, aber auch für etliche Bischöfe beider Volkskirchen sind sie nichts weiter als Sympathisanten der RAF-Terroristen. Heute stellen die Friedensbewegten von damals Landesregierungen. Isolde Karle, Professorin für praktische Theologie an der Uni Bochum, bleibt auch hier skeptisch.
Man könnte auch Margot Kessmanns Nichts des Guten Afghanistan so verstehen. Da hat jemand zum ersten Mal ausgesprochen, tatsächlich gibt es Krieg in Afghanistan, es ist nicht nur eine Friedensmission. Und deshalb hat sie ja damit auch so eine Riesendebatte ausgelöst, weil das einfach da in einem öffentlichen Zusammenhang mal ausgesprochen wurde. Nelson Mandela war eine prophetische Figur oder auch Martin Luther King mit seinem Kampf hatte hier ein sehr, sehr klares Ziel, wo er das Evangelium ganz sicher auf seiner Seite wusste. Da ist der Fall ganz eindeutig, aber weniger eindeutig ist bei Bundeswehreinsätzen im Ausland oder sowas. Also das sind einfach so komplizierte Themen, wo man vielleicht so und vielleicht auch anders optieren kann.
Friedenspolitik, Energiewende, man könnte hinzufügen Medizinethik bei der Genforschung und Sterbebegleitung, Wirtschaftsethik im globalen Markt. Die Komplexität der Sachverhalte macht es schwierig, prophetische Zeitgeistkritik im Namen des Evangeliums zu üben.
Über die zu verwerfenden Zeitirrtümer. Wer sagt, der Bischof von Rom habe nur einen Anteil, nicht jedoch die ganze Fülle höchster Gewalt über alle Gläubigen, der sei ausgeschlossen.
Das verkündete Papst Pius IX. 1869 auf dem Ersten Vatikanischen Konzil in Rom. Wem er da mit Rauswurf drohte, war klar. Allen demokratischen Bewegungen auf der Welt, die der Kirche ihre Vorherrschaft über den Staat und die Gesellschaft streitig machen wollten. 1874 verbot Papst Pius IX. Den Italienern sogar, zur Wahl zu gehen. Die Religionsfreiheit und eine Republik entscheidungsmündiger Bürger mit unveräußerlichen Menschenrechten, das hielt der letzte Theokrat Europas für Irrtümer des Zeitgeistes. Ist einer katholischen Professorin wie Johanna Rahner sowas heute peinlich?
Eigentlich nein, weil es ist zeitgeistig. Das hat seinen Ort wirklich im 19. Jahrhundert, wo die böse Welt da draußen dem Untergang geweiht und der heilige Hort der Kirche, der einzige Hort der Wahrheit gewesen ist. Daran merken Sie, dass das Erste Vatikanum und auch Pius IX. Wiederum zeitgeistig im negativen Sinne sind, weil sie tatsächlich dem Zeitgeist eines absolutistischen Gebarens, eines Zentralismus unterlegen sind. Das heißt, die Dynamiken, die großen drei Worte der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, dann sich ausprägen, dass man diese Dynamiken tatsächlich nicht ernst genommen hat und nicht wahrgenommen hat. Und da ist man mit den restaurativen Kräften des 19. Jahrhunderts dann zeitgeistig verbunden und setzt da, glaube ich, auf das falsche Pferd.
Dieses falsche Pferd, der autoritäre päpstliche Zentralismus gegen säkulare Bürgerbewegungen, habe aber 60 Jahre später verhindert, dass die katholische Kirche dem braunen Ungeist des Nationalsozialismus anheimgefallen sei, meint Johanna Rahner.
Das ist, glaube ich, das, was die Wirkungsgeschichte dieses Konzils so zweideutig macht, also wirklich ambivalent macht. Ob die katholische Kirche tatsächlich durch ihren starken Zentralismus manchmal davon abgehalten wird, sich dem Zeitgeist hinzugeben? Ich denke schon. Also ich glaube, die Situation des Nationalsozialismus in Deutschland ist eines dieser Beispiele. Das hätte noch viel deutlicher, viel stärker sein müssen, wissen wir heute im Nachhinein wieder besser. Aber es hat von manchen Exzessen tatsächlich die katholische Kirche und ihre Pfarrer vor Ort bewahrt.
Folgt man diesem Gedanken, ergibt sich eine Kuriosität der Geschichte. Weil Papst Pius IX. Zu sehr dem monarchistischen Zeitgeist erlegen war, bewahrte er die Nachwelt davor, dem faschistischen Zeitgeist zu erliegen.
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott kommen. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen.
So steht's im Neuen Testament. Religionswissenschaftler Professor Ulrich Körtner meint, gerade die Jahrzehnte des preußischen Militarismus und die Zeit des Nationalsozialismus zeigten, wie unverzichtbar eine Begabung ist, die selbst unter bibelfesten Kirchgängern weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Das Gespür für den Geist, das Klima, für Atmosphäre und Anliegen einer Person oder Bewegung, kurz das Charisma der Unterscheidung.
Bezogen auf den Zeitgeist heißt das, dass der Glaube die Fähigkeit entwickeln muss, die Geister zu unterscheiden. So steht das schon bei Paulus in der Bibel. Und zu schauen, was wohl auf den Geist Gottes zurückzuführen ist und was auf andere Geister zurückzuführen ist. Man könnte jetzt sagen, der Geist der ungeteilten Liebe, das ist der Geist Gottes.
Sucht man im mörderischen 20. Jahrhundert nach prophetischen Figuren, die in diesem Geist ungeteilter Liebe gegen den herrschenden Mainstream Zeichen setzten, dann fällt auf, dass sie in Persönlichkeitsstruktur und Habitus eher konservativ gestrickt waren. Der Arzt Albert Schweitzer, die gegen Hitler taktierenden Pfarrer der Bekennenden Kirche, darunter Eugen Gerstenmaier, einer der Väter des bundesdeutschen Grundgesetzes, der UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld oder der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann. Ihr herausragendes Merkmal war nicht der revolutionäre Gestus, sondern der analytische Blick, die visionäre Weitsichtigkeit, meint Isolde Karle.
Es gibt dann doch immer wieder Einzelpersönlichkeiten, die da herausragen und die dann weiterdenken. Und das Beispiel Karl Barth, 34, natürlich sehr beeindrucksvoll, seine Barmer theologische Erklärung, die Ablehnung des Führerprinzips für die Kirche und so weiter. Aber zu gleicher Zeit und schon früher hat Dietrich Bonhoeffer schon sehr klar gesehen, dass das eigentliche Problem nicht so sehr die Kirche ist und der Arierparagraf in der Kirche, sondern eben die Verfolgung von Juden und von politisch Andersdenkenden, und hat sich da schon sehr, sehr klar geäußert. Also mit diesem berühmten Satz, nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen, und hat da am Ende ja auch mit seinem Leben dafür bezahlt. Es wäre fatal, wenn die Kirche nur noch oder Christentum nur noch Transformationen, Revolutionen so vor Augen hätte. Deshalb Tradition bewahren ja, aber sie muss eben reformuliert werden, immer je neu für eine neue Zeit. Und da müssen dann manchmal Vorstellungen grundlegend revidiert werden.
Welche Vorstellungen heutzutage zeitgemäß revidiert werden sollten, darüber geben die berühmtesten Lehrer des Protestantismus wie Karl Barth, Rudolf Bultmann, Karl Heim, Reinhold Niebuhr oder Paul Tillich wenig verwertbare Auskünfte fürs 21. Jahrhundert, meint Professor Ulrich Körtner aus Wien.
Ich glaube, dass diejenigen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Ton angegeben haben, sich nicht vorstellen konnten, dass Frauen ordiniert werden oder Schwule auf der Kanzel stehen oder gleichgeschlechtliche Paare gesegnet, vielleicht sogar getraut werden, weil sie bei aller Kritik gegenüber ihrer jeweiligen Zeit auch natürlich Kinder ihrer Zeit gewesen sind. Ich möchte aber auch die Frage, wie die Kirche mit Homosexualität umgeht, nicht einfach nur darauf reduzieren, dass man sagt, wir sind Kinder der Zeit und die Zeit hat sich gewandelt und nun ist richtig, was vorher für falsch gehalten wurde, sondern es ist ja immer wieder neu nach fundierten theologischen Gründen dafür zu fragen, warum man solche Veränderungen gutheißt.
Gut geheißen mit fundierten theologischen Gründen haben es fromme bibellesende Kirchgänger im britischen Weltreich und in den USA, dass sie Sklaven besaßen, 200 Jahre lang. Jahrtausende lang und bis heute benennen die katholische Kirche und manche evangelikale Freikirche theologische Gründe, warum sie Frauen vom Pfarrdienst und Priesteramt ausschließen. Für den Mainstream, den Zeitgeist, hat sich das genauso überlebt wie die kirchliche Ächtung unverheiratet schwangerer Frauen und geschiedener Paare, oder nicht?
Ich hoffe, dass es so ist, dass sich auch die homosexuellen Diskriminierung überlebt, und da spricht ja auch im Moment einiges dafür. Aber es ist sozusagen genauso wie bei der Mann-Frau-Geschichte, genauso wie bei der Rassismus-Geschichte, wir sind da noch lange nicht durch.
Isolde Karle, Professorin für praktische Theologie an der Uni Bochum, verweist darauf, dass es einen linear verlaufenden Wandel in alltagsethischen Fragen nie gegeben hat und nicht geben kann. Weil für Christen wie Nichtchristen, politisch Konservative wie Progressive, stets strittig bleibt, was Fortschritt bedeutet. Zurzeit behaupten zum Beispiel die demokratisch gewählten Gegner der Demokratie, sie seien fortschrittlich. Und ihre kulturelle Rückwärtsgewandtheit wäre zukunftsweisend. Putin in Russland, Orban in Ungarn, Kaczynski in Polen, Le Pen in Frankreich, Petri in Deutschland. Der politische, kulturelle und soziale Rechtsruck ist offenkundig, bestimmt aber keineswegs den Zeitgeist, meint Isolde Garle.
Das ist ja klar beobachtbar, diesen Rechtsruck gibt es in den europäischen Gesellschaften, also in vielen europäischen Gesellschaften. Aber auf der anderen Seite würde ich es auch nicht überbewerten. Also ich glaube, wir haben sozusagen eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Wir haben auch ganz viele Menschen, denen es ganz, ganz wichtig ist, Flüchtlingen zu helfen, die sich unglaublich engagieren. Wir haben eine Diskussion in Deutschland über Deutschland als Einwanderungsland, die vor 20 Jahren noch undenkbar war. Wir haben eine Kanzlerin, die einer christlich-demokratischen Union vorsteht, aber eben mit einer Politik, die wiederum vor 20 Jahren in dieser Partei völlig undenkbar gewesen wäre, der Öffnung sowohl für gleichgeschlechtliche Paare, Frauen, Flüchtlinge und so weiter.
Hinkt die katholische Kirche bei diesem Tempo hinterher? Nein, sagt Johanna Rahner.
Ist die katholische Kirche 50 Jahre hinter der aktuellen Entwicklung hinterher? Ich glaube nicht. Wenn ich gerade wirklich die höchst aktuelle Entwicklung nehme, nämlich die Flüchtlingskrise oder den Zustrom der Migranten, dann setzen eigentlich evangelische und katholische Kirche auf etwas grundlegend traditionell Christliches, das aber höchst modern ist und höchst angemessen. Das nämlich dem Fremden, der vor Not, vor Krieg etc. flieht, Herberge zu bieten hast. Da habe ich es als katholische Theologin im Augenblick sehr einfach. Ich kann sozusagen Papst Franziskus immer schön als Ikone vor mir hertragen, weil er sagt, das soll sie Kirche sein, das ist ihr Ort, irgendwo anders kann sie gar nicht Kirche sein. Und deswegen soll sie aus sich herausgehen und sich dorthin bewegen, um dort tatsächlich dann, ja, wie er sagt, wie in einem Feldlazarett heilend tätig zu sein.
Die Kirche als Feldlazarett der Kriege und Wirtschaftskriege unserer Welt. Papst Franziskus hat für seine Vision einer barmherzigen und deshalb zeitgemäßen Kirche viel Applaus bekommen. Was aber ist mit all jenen Millionen, die nicht geheilt und getröstet, sondern gleichberechtigt werden wollen? Die respektiert und geachtet, die nicht länger als moralisch oder religiös defizitär gelten wollen. Johanna Rahner verweist auf das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 bis 1965. Seitdem versteht sich die katholische Kirche nämlich nicht mehr als Hort und Trutzburg einer alleinselig machenden Wahrheit, die per se den Zeitläuften und dem Zeitgeist enthoben wäre. Vielmehr sei der Geist und der Wille Gottes auch in Menschen außerhalb des Christentums heilsam wirkmächtig.
Die Idee des Konzils ist, gemeinsam mit allen Kräften der Welt die Welt zu einer besseren zu machen. Das Konzil geht davon aus, dass tatsächlich dieser universale Heilswille Gottes jeden Menschen betrifft und dass jeder Mensch, egal ob er sich selber als gläubig oder nicht gläubig definieren würde, so etwas wie eine grundlegende Gotteskompetenz, eine Intuition tatsächlich für das Religiöse und die damit verbundenen Werte, wie zum Beispiel die Würde des Menschen, schon in sich trägt.
Die intuitive Gotteskompetenz des säkularisierten Menschen zu wecken. Für den evangelischen Theologen Professor Ulrich Körtner ist das eine zeitgeistig wichtigere Aufgabe der Kirche, als bloß die allfällige Kapitalismuskritik anderer Gruppierungen zu wiederholen.
Es geht nicht darum, zum Beispiel eine Sozialkritik zu üben, die man auch sonst wie in Bewegung findet, nur noch gewissermaßen in leicht erhöhten religiösen Ton vorzutragen. Die entscheidende Frage ist für mich, haben die etwas zu sagen, was andere so nicht zu sagen haben, oder ist es nur einfach more of the same?
Wer Aussagen über den Zeitgeist macht oder gar zu wissen meint, was die Stunde geschlagen hat, geht das Risiko ein, von der Geschichte widerlegt zu werden. Wie Kaiser Wilhelm in seiner Einschätzung des Automobils oder Papst Pius IX. In seiner Ablehnung moderner Republiken. Wer den Zeitgeist gar nicht zur Kenntnis nehmen will, weil die christliche Botschaft zeitlos und unveränderbar sei, geht das Risiko ein, irrelevant zu werden.